Oliver Bearman ist einer der vielversprechendsten Rookies der letzten Jahre, aber auch wenn er 2025 schon öfters überzeugen konnte, hat er auch in einigen Rennen immer wieder Punkte weggeschmissen. Der Teamchef von Haas, Ayako Matsuda, zieht die Zügel jetzt an und stellt klar, Zitat, es darf keine Session verschwendet werden, auch wenn er ein Rookie ist. Außerdem sprechen wir über Daniel Ricciardos Geld-Cheat, der ihm wahrscheinlich knapp 3 Millionen Euro einbringen wird. Hm. Mit etwas Glück, Meinungen zum Comeback des Hockenheimrings und natürlich Max Verstappens Führerscheinabenteuer, das ihm 2026 ermöglichen soll, mit einem GT3-Sportwagen beim 24-Stunden-Rennen auf der Nordschleife antreten zu dürfen. Ihr seid bei einem Kreisfahren, eurem Kanal für News, Hintergründe und Infos aus dem Universum der Formel 1. Lasst uns gerne ein Abo da, wenn ihr mögt, was wir machen. Und damit geht's los.
Ja, Olli Bearman, lass uns über den erstmal sprechen. Yes. Der hat, wie du gerade erwähnt hast, schon im Intro eine Ansage bekommen von seinem Teamchef. Da wird jetzt ein bisschen auf die Finger geklopft. Er ist einer der vielversprechendsten Rookies der letzten Jahre auf jeden Fall. Liegt aber aktuell mit 18 Punkten nur auf Platz 17 in der WM. Und ist damit ja, ungefähr 10 Punkte oder ziemlich genau 10 Punkte hinter seinem Teamkollegen Esteban Ocon. Der ist auf Platz 13 in der WM und ja, hat folglich 28 Punkte auf dem Konto. Das ist einigermaßen überraschend, denn Olli Bearman war eigentlich so gefühlt an einigen Wochenenden der schnellere der beiden Haas-Piloten. Der bessere ist er eben noch nicht und genau darauf möchte er auch Ayako Matsuda hinaus. Olli Bearman hat immer wieder Punkte weggeschmissen, ja, sei es durch irgendwelche sinnlosen Kollisionen, wie zuletzt eben in Monza, das war zumindest vermeidbar. Er hat dann auch noch eine Strafe bekommen, das war auch nicht die einzige in dieser Saison bisher. Also unterm Strich wäre mehr drin gewesen, mehr Zählbares auf jeden Fall. Vom Tempo her gibt es das auf jeden Fall her, was Olli Bearman uns da anbietet. Und Ayako Matsuda hat jetzt klargestellt, es darf keine Session mehr verschwendet werden, auch wenn er ein Rookie ist. Das ist eine Parallele tatsächlich, die erkenne ich dazu Kimi Antonelli. Ja, der hat eine ähnlich geartete Ansage bekommen von Toto Wolff letztens. Ich glaube, die zwei nehmen sich in der Hinsicht nichts. Auf jeden Fall lobt sein japanischer Teamchef, also Ayako Matsuda, sein Schützling. Ja, macht aber natürlich auch deutlich, was ich gerade schon ein bisschen ausgeführt habe, dass Olli Bearman ja unter seinen Möglichkeiten bleibt, ja, am Ende des Tages. Er sagt wörtlich, und ich zitiere, ich denke, was die Geschwindigkeit angeht, gibt es absolut keine Frage. Ja. Man sieht es besteht kein Zweifel, dass das Talent da ist. Das ist ja schon mal positiv. Aber er führt dann noch weiter aus, für uns geht es dann wirklich darum, dieses Talent zu nutzen, ja, und es konstant abzurufen, in jeder Session, an jedem Rennwochenende. Und genau das haben wir bislang nicht geschafft. Wir arbeiten sehr, sehr eng mit Olli zusammen, geben ihm kurzfristige Ziele, holen Feedback ein, achten auf die Arbeitseinstellung und so weiter. Und das ist auch bitter nötig, Sebastian.
Ja, und für die zweite Saisonhälfte, da fordert jetzt eben Komatsu mehr Konstanz von Bearman. Das traut er ihm aber auch zu, dass er das dann auch schaffen kann. Also auch da wieder ein Zitat. Er sagt über Bearman, er ist ein großartiger Junge. Er hat eine so tolle Persönlichkeit, eine positive Ausstrahlung, die alle motiviert. Und er ist außerdem sehr, sehr aufgeschlossen. Und er sagt weiter, er nimmt konstruktives Feedback und sogar Kritik wirklich sehr gut an. Deshalb haben wir ein sehr gutes Arbeitsverhältnis. Unser Ziel in diesem Jahr in den verbleibenden Rennen ist es, sein Talent wirklich konstant zur Geltung zu bringen. Und er sagt dann auch, diese Konstanz ist der Schlüssel. Also zwischen den Zeilen erkennt man dann natürlich dann die Kritik. Und so ein bisschen geht er dann auch auf den Fokus von Oliver Bearman ein, wenn er dann weiterredet. Denn er sagt nämlich auch, das, was ich gerade über die kurzfristigen Ziele gesagt habe, ist sehr wichtig und dann einfach das Leben vereinfachen. Nicht das Privatleben, sondern alles so ausrichten, dass man sich auf das Wesentliche konzentriert. Man darf keine Session verschwenden, man darf keine Runde verschwenden und wir müssen alle antreiben. Wir müssen mehr voneinander verlangen, auch wenn er ein Rookie ist und erst 20 Jahre alt. Er ist ein Formel-1-Fahrer, also muss er auch das Team vorantreiben. Und über sich selber sagt er dann, also Ayako Matsuda, ich treibe die Fahrer an, aber ebenso die Ingenieure und alle anderen. Doch auch er kann auf dieser Seite noch mehr machen und er weiß, dass er dazu fähig ist, indem wir mehr voneinander herausholen, nicht nur er selbst, bekommt er im Gegenzug ein besseres Auto, bessere Informationen zur Reifenaufbereitung und er wird mehr Punkte holen. Also, Das finde ich schon ganz spannend, weil Ayao Komatsu da auch so ein bisschen an die Führungsfigur Bearman appelliert, sehr, sehr früh, aber da auch ganz offen sagt, dass er ihm das zutraut und dass er auch wirklich sieht, dass er alles dazu hat, um das eben zu erfüllen. Und das ist ja auch nicht was, was man von jedem Fahrer so sagen kann oder was man von jedem Fahrer hört, auch in der Vergangenheit. Also nicht nur das aktuelle Grid, sondern auch früher. Also ein Paradebeispiel war immer Michael Schumacher, der war so der Leader, der im Prinzip ja mit vielen Teammitgliedern, vor allem bei Ferrari, dann auch in engem Kontakt stand und allein schon durch sein Mindset einfach wahnsinnig viel mitgegeben hat. Ein Satz noch, Timo Glock, der wurde am letzten Formel-1-Wochenende zitiert oder hat besser gesagt selber was gesagt. Und zwar, dass er mal Schachspielen war mit Michael Schumacher und noch einem anderen. Ich weiß gerade nicht mehr, wer es war. Und dann hat Timo Glock mal einen Fehler gemacht und dann hat der andere ihm gesagt, hey, nimm den Zug zurück, passt schon. Ja, war irgendwie zu überhastet. Und ein paar Wochen später haben sie wieder gespielt und dann war es andersrum. Und Timo Glock wollte im ersten Moment eben ihnen da nicht eben das zugestehen, dem anderen, der ein paar Wochen vorher noch sozusagen den Zug zurücknehmen hat lassen. Und dann hat Michael schon mal gesagt, pass mal auf, das ist nicht okay. Der hat hier vor ein paar Wochen, hat er das gemacht und das macht man nicht. Und dann hat Timo Glock so ein bisschen angefangen zu denken. Und das sind diese Kleinigkeiten einfach, ne? Also es klingt nach nicht viel, aber wenn du das immer ausrichtest und sozusagen da einen klaren Kompass hast, plus eben offen kommunizierst, das macht schon viel aus dann auch.
Ja, man braucht einfach die Präsenz, ne? So eine Aufmerksamkeit auch in so kleinen, vermeintlich unwichtigen Alltagssituationen. Ja, ist krass, kann man natürlich von dem Olli Bearman fordern. Man darf aber nicht vergessen, es ist ein ganz, ganz junger Pilot. Der hat natürlich noch alle Hände voll zu tun, damit überhaupt in der Formel 1 anzukommen. Und ich denke, das ist auch bei einem Michael Schumacher erst mit der Zeit ein bisschen gewachsen. Ja, er ist ja auch relativ jung in die Formel 1 gekommen damals und hat sich dann erst ja zu diesem wirklich, wirklich krassen Sportler entwickelt, der ja dann eben war und eigentlich immer noch ist. Ja. Und es deutschelt hier schon in der Ecke, Timo Glock, Michael Schumacher. Und was gibt es da für einen besseren Zeitpunkt, um ja über ein Comeback des Hockenheimrings zu sprechen vielleicht? Ja, das wurde relativ konkret angesprochen in letzter Zeit und wir bringen euch da mal auf den aktuellen Stand. Also, es ist noch gar nicht so lange her tatsächlich, dass es einen Deutschland Grand Prix gab. 2019 in Hockenheim wurde das letzte Mal gefahren. Klasse Rennen. Wenn ihr Kanalmitglied seid bei uns, dann habt ihr kürzlich überhaupt da mal im Community-Tab eine spannende Frage dazu gefunden. Wir machen das ab und zu mal, dass wir im Kreis Fragen mit euch der Community spielen. Wir machen das viel zu selten. Wir werden das auf jeden Fall ein bisschen öfter und regelmäßiger machen. Hoch und heilig versprochen hiermit. Aber wie gesagt, zu diesem Rennen hatten wir da eine Frage parat und gewonnen hat Max Verstappen vor Sebastian Vettel damals. Damit hat die Frage nichts zu tun, aber mit dem, der da auf Platz 3 gelandet ist. Wenn ihr den noch kennst, dann kommentiert gerne mal, wenn ihr das wisst. Ja. Auf jeden Fall, Formel 1 CEO Stefano Domenicali hat ja während des Italien Grand Prix in Monza ein bisschen Hoffnung geschürt, dass das Thema Hockenheim angeht. Er hat verraten, dass die neuen Besitzer des Hockenheimrings interessiert sind an einer Formel 1 Rückkehr. Natürlich sind sie das, ja, wer ist das nicht? Aber die Eigentümer, das ist eine Investorengruppe aus einigen ja, mittelständischen Unternehmen aus dem süddeutschen Raum offenbar. Die müssen aber sehr gut laufen, die mittelständischen Unternehmen, die sich da einfach aus Spaß mal eine Rennstrecke gönnen können. Die betonen auf jeden Fall zuletzt, und das kommt noch dazu, ja, dass Geld gar nicht der ausschlaggebende Faktor ist. Unter den Geschäftsführern sind dann nämlich Motorsportfans und selbst Rennfahrer, ja, die gar nicht unbedingt den Gewinn im Fokus haben, die da gar nicht Gewinn irgendwie groß aus der Sache ziehen müssen am Ende des Tages. Man könnte sich eine Risikoteilung mit der Formel 1 vorstellen oder eine Finanzierung mit Hilfe von mehreren Investoren. Und dann könnte man die Formel 1 vielleicht wieder nach Deutschland holen. Ich möchte an dieser Stelle mal einwerfen, dass Adidas bekannt gegeben hat, kürzlich, dass sie jetzt nicht nur Mercedes, sondern wir haben es auch schon lange erwartet, eigentlich in der Form, sondern dass sie ab 2026 auch das neue Audi-Team ausrüsten werden. Dann ist Adidas auf jeden Fall relativ präsent in der Formel 1. Als deutsches Unternehmen hier direkt bei uns um die Ecke könnte ich mir schon vorstellen, dass die auch Interesse haben an dem ja, Deutschland Grand Prix. Vielleicht schießen die da ein paar Millionen dazu und tragen da ein bisschen finanzielles Risiko mit. Sie sind ja auch ein Unternehmen aus dem süddeutschen Raum. Ich glaube, über Mittelstand müssen wir da nicht reden. Da ist Adidas deutlich drüber. Aber wäre auf jeden Fall schön, wenn alle ein bisschen mit anpacken. Ich denke, Mercedes könnte was machen, Audi, Adidas, wenn die alle sich zusammentun, dann kann vielleicht Baden-Württemberg da noch ein bisschen was zuschießen. Sehen wir mal, wäre auf jeden Fall schön. Skeptisch allerdings ist Christian Danner. Ihr kennt ihn vielleicht als Motorsport-Experten bei RTL, bei unseren Freunden, oder auch im Motorsportmagazin ist er öfter mal zu Gast. Er sagt wörtlich, ich zitiere wieder, es ist grundsätzlich schön, wenn man Initiative ergreift. Aufgrund der Tatsachen halte ich das aber für eine sehr ambitionierte Aussage, also den Formel 1 Grand Prix wieder nach Deutschland zu holen. Es ist schlicht Wunschdenken, da die Zahlen gigantisch sind, hat er dann erklärt. Einen Grand Prix zu veranstalten, ist natürlich eine kostspielige Angelegenheit. Und ja, Streckeninhaber heute zahlen ja zweistellige Millionensummen, damit die Königsklasse da mal gastiert. Meinst du, der Hockenheimring kann sich das leisten oder will?
Also ich bin ja nicht so pessimistisch wie Christian Danner, aber man kann ja halten von ihm, was man will. Er ist aber jemand, der schon relativ nah dran ist und er hat ja sogar mit Stefano Domenicali persönlich gesprochen, erst beim Grand Prix von Italien, und da war nämlich unter anderem als Markenbotschafter, also Christian Danner, der ist ja Markenbotschafter des Automobilclubs von Deutschland, also des ADAC, und da hat er mit Domenicali gesprochen, hat ihn da sich mal zur Seite genommen, hat ihn mal gefragt, wie es denn ausschaut mit den Hockenheim-Plänen, und da hat Domenicali angeblich dann zu Danner gesagt, laut Danner, das ist eben unter anderem, also es wird bestimmt kein Sonderangebot für die Deutschen geben, sprich, die müssen schon ein Angebot auf den Tisch legen, das sich gewaschen hat und deshalb mithalten kann. Also es wird jetzt nicht irgendwie aus, ja, Mitleid oder so einen Deutschland Grand Prix geben. Aber wie gesagt, darauf basiert halt sozusagen diese Aussage von Danner, dass er das eben nicht so optimistisch sieht. Aber man muss auch ganz klar sagen, wie gesagt, eingangs haben wir es erwähnt, die Investoren, die können sich auch ein leichtes Verlustgeschäft vorstellen. Denn es ist ja nicht nur die Formel 1, die dann auf dem Hockenheimring unterwegs wäre. Wir wissen ja, die DTM, die ist jedes Jahr da. Und alle anderen Veranstaltungen, die da sozusagen über das Jahr hinweg auf dem Hockenheimring dann stattfinden, die würden natürlich was ein bisschen abbekommen von diesem Glanz. Mhm. Ne? Weil plötzlich ist es dann wieder in aller Munde, die Formel 1 in Hockenheim, ja, was gibt es denn da sonst noch alles? Vielleicht Leute, die sich die Formel 1 nicht leisten können, die denken sich dann, naja, wenigstens die DTM will ich dann mal sehen, weil sie es vielleicht vorher nicht so auf dem Schirm hatten. Also zumindest mal promomäßig geht da einiges und es kann schon Sinn machen. Ne? Also übrigens, falls ihr DTM-Fans seid oder falls ihr mal reinschauen wollt und vielleicht nach Hockenheim fahren wollt oder eben in der Nähe wohnen solltet, dann wisst ihr es wahrscheinlich eh, am 3. bis 5. Oktober ist das diesjährige DTM-Rennen dort. Also vielleicht kann das ja dann in der Zukunft auch davon profitieren. Wenn man jetzt nochmal auf die Regularien schaut, also Formel-1-Strecken müssen ja auch bestimmte Dinge erfüllen, damit sie überhaupt in Frage kommen, damit da ein Grand Prix stattfinden kann. Die werden von Hockenheim erfüllt. Also die Strecke, die verfügt über die sogenannte Grade One-Lizenz der FIA und damit ist sie eben berechtigt, Formel-1-Rennen austragen zu dürfen. Trotzdem, so ganz taufrisch ist die Strecke nicht. Christian Danner hat dann nämlich noch gesagt, wenn das mal so vergleicht mit dem Kurs in Ungarn, der ist ja gerade frisch renoviert. Ich glaube, da auch nächstes Jahr sind dann noch ein paar neue Sachen in der Pipeline. Und auch in Monza, da werden jetzt auch einige Dinge geplant. Da sieht er dann tatsächlich noch einigen Bedarf und da sagt er dann auch wörtlich, ich habe die Umbauten in Ungarn gesehen, ich kenne die geplanten Maßnahmen in Monza. Beispiele nennt er da neue Boxen und Gebäude. Ja, und dann sagt er eben weiter, in Hockenheim entspricht die Anlage nicht dem Stand eines modernen Grand Prix. Ja, gut, müssen wir mal schauen, wie es weitergeht. Ich persönlich bin ganz guter Dinge und Hockenheim ist ja nicht die einzige Strecke, die im Gespräch ist. Also gleichzeitig wurde jetzt auch bekannt und wieder an die Oberfläche gespült, dass eben der Istanbul-Park in der Türkei gerne wieder ein Rennen austragen möchte oder Portimao in Portugal. Und das soll nicht nur großes Interesse sein, sondern vor allem ernsthaftes Interesse an eine Rückkehr.
Ja, damit bin ich dafür.
Gerne. Also schreibt uns doch gerne in die Kommentare, welche Strecken ihr gerne sehen würdet. Wir können uns vorstellen, der Hockenheimring ist da recht vorne mit dabei. Da habt ihr wahrscheinlich eher Bezug dazu. Aber hey, vielleicht auch nicht. Schreibt uns rein. Und Nürburgring wäre natürlich auch eine schöne Sache. Schauen wir mal.
Zwei Dinge dazu noch. Wenn der Hockenheim Grand Prix, der Deutschland Grand Prix nach Hockenheim kommt, dann sind wir dort, mein Freund. Ja, wir werden uns das da sowas von Tickets leisten und dann ein großes Community-Treffen. Das wäre richtig, richtig cool. Und das Zweite noch, ich habe vorhin über Adidas gesprochen. Wir dürfen natürlich nicht vergessen, zumal du jetzt gerade auch ein bisschen Puma anhast. So viel Schleichwerbung sei erlaubt. Auch Puma ist natürlich ein großer Ausrüster in der Formel 1. Die arbeiten mit noch viel mehr Teams zusammen. Die sind übrigens ganz genauso aus Herzogenaurach wie Adidas. Ihr wisst es vielleicht. Und ja, vielleicht könnten die sich auch beteiligen. Ja? Das wäre natürlich auch schön. Puma hat immer so ein bisschen ein anderes Setup-Gefühl, was Marketing angeht, als Adidas. Aber ich glaube, wenn am Ende alle irgendwie alle zusammen an einem Strick ziehen, dann wird das vielleicht eine runde Sache und es könnte wirklich dazu kommen. Würde mich auf jeden Fall ungemein freuen. Und so wenn wir schon auch über große Summen reden und über viele Millionen, dann leitet uns auch das zu unserem nächsten Thema ganz geschickt über. Daniel Ricciardo ist unser Freund, der, naja, Geld-Cheat haben wir jetzt mal getitelt hier und rund 3 Millionen stehen da im Raum. Was hat es damit auf sich? Es ist schön, dass wir überhaupt mal wieder über Daniel Ricciardo was schreiben können. Pass auf, stell euch mal vor, ihr habt ein schönes Auto beisammen, ihr seid es so gut wie gar nicht gefahren, es hat weniger als 200 Kilometer auf dem Tacho. Und dann verkauft ihr das mal eben so als jungen Gebrauchten für 3 Millionen Euro. Umgerechnet rund vielleicht. Wäre, glaube ich, nicht schlecht, ja. Und wenn ihr jetzt grinsend nickt, dann seid ihr vielleicht Daniel Ricciardo.
Schön, wenn ihr uns zuschauen würdet.
Genau das hat er nämlich vor. Er wird jetzt seinen, naja, ihr habt es ja gehört, de facto nagelneuen Aston Martin Valkyrie hier veräußern. Und das Auto wird im Rahmen der Zoute Grand Prix Car Week in Belgien wohl versteigert. Ja, und das ist vom 11. bis 12. Oktober diesen Jahres.
Habt ihr sogar noch Zeit, um von Hockenheim dahin zu fahren?
Das stimmt, ja. Wir können ja noch ein bisschen sparen. Vielleicht leisten wir uns den einfach. Schauen wir mal. Kann man einen Kindersitz einbauen?
Ja. Schwierig.
Schwierig, ne? Erwartet wird auf jeden Fall ein Maximalgebot zwischen 2,4 und 2,8 Millionen Euro. Ist ein stattliches Sümmchen auf jeden Fall. Und von diesem exklusiven Supersportwagen aus dem Jahr 2020 existieren weltweit nur 150 Stück. Also das ist schon mal sehr rar. Und natürlich ist eines davon eben im Besitz von Daniel Ricciardo und dieser Aston Martin ist auch noch komplett auf ihn zugeschnitten, da wirst du uns gleich was davon erzählen. Aber Daniel Ricciardo grundsätzlich, ne, der befindet sich aktuell ein bisschen so in der Selbstfindungsphase. Er hat kürzlich ja dann auch angekündigt, dass seine Race Days hinter ihm liegen, oder Racing Days hat er gesagt. Also er betrachtet seine aktive Rennfahrerkarriere endgültig als beendet an und wird da auch nicht mehr aktiv werden. Also in der Formel 1 ohnehin nicht, aber scheinbar hat er auch keine Ambitionen in anderen Serien irgendwie anzutreten. Ist schade, aber vielleicht ist eben diese Selbstfindungsphase ja auch gerade der Grund, warum er da diesen Aston Martin verkauft.
Ja, er genießt so ein bisschen sein Leben. Also er war letztens, hat man ihn in Wimbledon beim Tennisturnier gesehen, da auch mit, inzwischen hat er ziemlich einen Bart am Start. Man erkennt ihn trotzdem
Bart
noch.
Bart am Start, sehr schön.
Ja, also so Vollbart-Richtung. Ich habe auch letztens gesehen, irgendeiner hat ihn auf irgendeinem Flughafen irgendwie abgepasst. Also ich glaube, der ist gerade so ein bisschen das Leben genießen und so weiter und so fort.
Der hat sich auch wehgetan, ne? Hat er nicht einen Unfall gehabt irgendwie auch? Ein Schlüsselbein gebrochen oder so?
Das weiß ich jetzt gar nicht. Ich weiß bloß, dass das kurz hier jetzt Markenbotschafter von Ford tatsächlich ist. Also
auch
zumindest
das,
mal, das ist drinnen und wird spannend, was da noch so alles in der Pipeline ist. Ford-Werbung wird wahrscheinlich von ihm in Zukunft ein bisschen häufiger kommen.
Das ist witzig, dann kann er mit Verstappen zusammen wieder Werbung machen oder so.
Ja, siehst du, so schließt sich der Kreis. Und wenn wir aber wieder zu dem Aston Martin Valkyrie reingehen, also es ist ein ganz besonderes Exemplar. Also wie gesagt, von diesen Coupé Aston Martins, da existieren nur 150 Stück. Dann gibt es noch, ich glaube, 40 Aston Martin R Pro Modelle, also AMR Pro Modelle und 85 Spiders, also so Cabrio-mäßig, genau. Genau, aber seines ist jetzt natürlich noch ein ganz besonderes, denn es hat die Nummer 89 von insgesamt 275, die eben dann summa summarum existieren. Es ist außerdem extra für ihn konfiguriert. Da sind nämlich noch Spezial-Dinge drin im Wert von circa 200.000 Euro. Zum Beispiel ist der ganze Wagen in Blaugrau lackiert, und zwar in einem exklusiven Blaugrau, das nennt sich Badger Blue, und er hat ja den Spitznamen The Honey Badger, also das ist natürlich auch schon mal was Feines. Und generell, die ersten Valkyries, die wurden 2020 ausgeliefert, seiner dann ist ein 2023er Modell. Hat er übrigens auch selbst bezahlt, also so ganz so Geldsheet-mäßig, ich habe dir das Geschenk gekriegt und jetzt mache ich mal 3 Millionen locker, ist es dann doch nicht. Er hat damals schätzungsweise 2,5 Millionen Pfund gezahlt. Das sind dann 2,8 Millionen Euro und heutzutage wären das inflationsbereinigt übrigens 3,66 Millionen Euro. Dementsprechend, also wenn er den für 2,4 bis 2,8 Millionen loskriegt, was momentan so geschätzt wird, dann hätte er wahrscheinlich sogar ein ziemliches Verlustgeschäft gemacht. Aber schauen wir mal. Was natürlich auch interessant ist für die Autoenthusiasten, die meisten von euch wissen das wahrscheinlich sowieso schon, dieses Auto von Aston Martin ist ja zusammen mit dem ex-Red Bull-Designer Adrian Newey designt worden, beziehungsweise von ihm, und hat natürlich auch ganz tolle Extra-Geschichten, beziehungsweise Seriengeschichten, also Magnesium-Performance-Räder, Extra-Carbon-Hardware und top, das hat sich Daniel Ricciardo unter anderem rein konfiguriert in seine Version. Dann hast du aber halt noch die Standard langweilige Ausstattung von einem Valkyrie, der halt ein paar über 1000 PS bei knapp über einer Tonne Leergewicht hat. 1355 Kilogramm sagen die meisten Quellen, so zwischen 1,4 und 1,3 müsste es liegen. Und er hat aktive Aerodynamik, die kommt ja nächstes Jahr tatsächlich auch in die Formel 1. Also immer noch ein top aktuelles Auto sozusagen, was das angeht.
Seine Zeit eine, voraus.
Ist schon eine Rakete, ne? Mhm.
Ja, auf jeden Fall. Und unsere eifrigen Freunde, die fleißig WEC und IMSA gucken, die kennen den Valkyrie natürlich auch. Ich glaube, seit dieser Saison fährt der auch mit, also fährt Aston Martin generell als Hersteller auch in der Hypercar-Klasse mit zwei Aston Martin Valkyrie eben. Die haben da ein paar technische Besonderheiten. Die fahren auch da mit einem V12, wenn ich richtig informiert bin.
Das stimmt.
Tun sich noch ein bisschen schwer aktuell damit, aber wer weiß, vielleicht kommen die auf jeden Fall noch. Ist auf jeden Fall ein besonderes Auto, auch innerhalb dieses ja sehr erlesenen Starterfeldes da auf jeden Fall. Schönes Ding, aber ja, Danny Rick verkauft seinen. Und wer Danny Rick nicht kennt von unseren Zuschauern, das kann ja auch sein, ganz kurzer Abriss, er war ja, ja bis Ende 2018 tatsächlich ja, Teamkollege von Max Verstappen sogar, oder er war vorher schon bei Red Bull, auch neben Sebastian Vettel ist er mal eine Saison gefahren, ist dann 2019 zu Renault, 2021 zu McLaren gewechselt und da ging es mit seiner Karriere aber leider so ein bisschen bergab. Er war dann, als dieses Auto, über das wir jetzt gerade gesprochen haben, ausgeliefert wurde, war er wieder zurück in der Red Bull-Familie, aber bei den Racing Bulls dann. Und hat er ja letztes Jahr ein wirklich sehr unrühmliches Ende gefunden. Da werden wir sicher in der einen oder anderen Episode um den Singapur Grand Prix nochmal sprechen, denn das war letztes Jahr sein de facto dann letztes Formel-1-Rennen und wahrscheinlich sein letztes generell Motorsport-Event, an dem er dann aktiv teilgenommen hat. Ja.
Ganz, ganz bittere Geschichte. Eine Sonderepisode, könnt ihr euch hier anschauen.
Oh ja? Damals, ja. Ach Gott, ja. Dankeschön. Danke, Daniel. Ne? Haben wir es genannt. Ja, das war nicht so cool auf jeden Fall. Tja, aber ganz interessant am Rande noch dieser ganzen Geschichte ist, dass der CEO von Aston Martin, seines Zeichens ein gewisser Andy Palmer, der hat 2017, das ist schon ein paar Jahre her, getwittert damals noch. Ja, damals hieß das noch Twitter. Jeder Besitzer eines Valkyrie, der sein Auto verkauft, kommt in Zukunft auf eine Blacklist und darf keine Sondereditionen von Aston Martin mehr kaufen. Ich glaube, das wird Daniel Ricciardo verschmerzen können. Kohlemäßig kann er sich sowieso alles leisten, was er will. Und wenn gerade seine Selbstfindung dazu führt, dass er vielleicht eher weniger Supersportwagen als mehr haben will, dann denke ich, würde er das verschmerzen können, oder?
Ja, so viel Spaß hat er anscheinend an dem Auto nicht gehabt, wenn er es jetzt verkauft. Also er wird es nicht nötig haben, sagen wir mal so. Er hat bei McLaren so einen riesen Vertrag gehabt. Also da hat er einen hohen zweistelligen...
Bei
McLaren weiß ich auf jeden Fall, dass er einen hohen zweistelligen Millionenbetrag insgesamt verdient hat. Also der hat sicherlich weit über 50 Millionen auf dem Konto.
Fast
insgesamt.
Wie wir. Fast wie wir.
Fast, aber nur fast. Ja, also... Die anderen Valkyries, die stehen bei uns, aber nein. Okay, machen wir mal schnell den Schwenk auf die Nordschleife. Max Verstappen, der ist mal wieder unterwegs, diesmal eben nicht als Franz Herrmann, sondern mit seinem Originalnamen sozusagen. Der startet am Samstag bei dem 65. ADAC ACAS Cup. Das ist die Nürburgring Langstreckenserie, also kurz NLS, und es ist ein 4-Stunden-Rennen. Das dient ihm dann dazu, die vorgeschriebene DMSB Permit Nordschleife, nennt sich das ganze Ding, zu erwerben. Und das ist die Voraussetzung für eben seinen geplanten Einsatz beim 24-Stunden-Rennen auf der Nordschleife im Jahr 2026. Also da muss er jetzt sozusagen die Hausaufgaben machen, um dann eben seinen Traum zu verwirklichen.
Fair enough.
Er wird voraussichtlich eben für Linespeed GP in einem Porsche Cayman GT4, also nicht in einem GT3-Auto, da muss er ein GT4-Auto fahren.
Würde ich schon auch nehmen.
Ja, da wird er zusammen mit Chris Lalhem, Kyle Tilley und Mathis Lismont fahren. Zuvor muss er dann am Freitag nochmal die Schulbank drücken. Das ist dann der 12. September und dort einen verpflichtenden theoretischen Lehrgang der DMSB Academy absolvieren. Also Max Verstappen sozusagen nochmal auf Führerschein jagt und bislang...
Wenn ihr das hier schaut, hat er wahrscheinlich seine Prüfung schon bestanden.
Das ist nämlich gerade der 12. September. Richtig, tatsächlich, ja. So, aber er taucht ja jetzt nicht als Franz Herrmann auf und auch nicht als Verstappen offiziell wieder auf bei der NLS-Vorschau noch bei der Teilnehmerliste. Das hat aber einen ganz einfachen Grund. Das Management möchte den Medienrummel klein halten und trotzdem rechnet man natürlich, ich meine, ihr merkt es ja, wenn wir das jetzt berichten, woanders habt ihr es ja auch schon
gelesen und gehört. Wollte gerade sagen, da haben sie keinen guten Job gemacht, wenn sie das klein halten wollten.
Genau, also da werden wahrscheinlich viele Leute vorbeischauen, wahrscheinlich auch sehr viele niederländische Fans und deswegen hat man jetzt schon zusätzlich Parkplätze und Verkehrskontrollen vorbereitet. Also da hat man die Hausaufgaben zumindest auch gemacht. Und ihr wisst es ja, also vorher hat er ja schon mal auf der Nordschleife privat unter seinem Pseudonym Franz Herrmann getestet. Und er sagt auch immer wieder, also da geht es ihm um die Leidenschaft und um die Vorbereitung und auch nicht um irgendwelche Rekordjagden. Also das ist nicht seine Motivation. Ralf Schumacher übrigens, der sieht das Ganze sehr kritisch. Der hat von der Zeit schon in einem Sky-Podcast, der ist ja Sky-Experte, gesagt, wenn ich ein Teamchef wäre, hätte ich Verstappen gefragt, ob er noch alle Tassen im Schrank hat. Hintergrund da ist natürlich, dass das natürlich nicht ganz risikoarm ist. Vor allem die Nordschleife ist früher ein Ort gewesen, wo viele Formel-1-Fahrer ihr Leben verloren haben. Natürlich ist der dann nicht in einem Formel-1-Auto unterwegs. Das würde auch überhaupt nicht mehr erlaubt werden. Es werden dann wahrscheinlich viele tragische Unfälle mehr passieren. Aber auch in den niedrigeren Rennklassen ist das Ganze schon auch nicht ganz ungefährlich.
Ja, definitiv. Und auch wenn Ralf Schumacher da natürlich wieder ganz plakativ formuliert, aber der traurige und tragische Fall Robert Kubica zum Beispiel wird er eben Formel-1-Pilot noch im Gedächtnis sein. Der hat ja wirklich eine potenziell große Formel-1-Karriere damals vergeigt, weil er ja schrecklich verunglückt ist, allerdings in einem Rallye-Auto. Also das ist auch eine Geschichte, die werden zu gegebener Zeit definitiv mal aufarbeiten müssen hier. Das sei jetzt nur am Rande erwähnt. Hoffen wir mal, toi toi toi, dass alles für Max Verstappen und natürlich alle anderen Starter da auch gut geht auf der Nordschleife. Die Strecke und die Autos sind mittlerweile relativ sicher und nicht zuletzt eben diese ganzen Lehrgänge und diese ganzen theoretischen Geschichten sorgen dafür, dass die Piloten auch ordentlich miteinander umgehen können. Es haben ja viele namhafte Experten diese Vorgaben des DMSB kritisiert. Ja, also na, warum soll man denn da einen vierfachen Formel-1-Weltmeister auch irgendwie da ranholen und der kann doch Auto fahren und überhaupt. Aber das macht trotzdem natürlich alles Sinn. Ja, die Nordschleife ist eine ganz besondere Strecke und da gelten auch ganz andere Regeln als in der Formel 1. Die muss halt jeder einmal gehört und begriffen haben. Nicht zuletzt, ja, weil da auch trotz aller Maßnahmen immer noch tödliche Unfälle passiert sind. Jan Mardenborough war damals, das war diese krasse Geschichte, dieser junge Pilot, der über eben Gran Turismo und die Gran Turismo Academy starten durfte und viele Rennklassen unter anderem eben in den Nissan GT-R auch auf der Nordschleife und der ist 2015 da sehr schlimm verunglückt und hat dabei einen Zuschauer erwischt und der ist dann leider verstorben, ja. Ihr habt vielleicht den Gran Turismo Film gesehen, der basiert da natürlich auf dieser ganzen wahren Geschichte, auch dieser Unfall wird da thematisiert, sage ich mal. Schlimme Geschichte auf jeden Fall. Eine der Maßnahmen damals war dann, das kann man sich ja überhaupt nicht vorstellen, ne? Es wurde ein Tempolimit auf einer Rennstrecke installiert erstmal. Man durfte teilweise 200 Stundenkilometer fahren vor allen gefährlichen Stellen. Das war ne Flugplatz Schwedenkreuz, wer das alles kennt. 250 durfte man dann auf der Döttinger Höhe zum Beispiel fahren, vor der Antoniusbuche da irgendwie. Die ganz, ganz schnellen Streckenpassagen ist natürlich Racing ad absurdum. Das hat man mittlerweile dann auch wieder abgeschafft. Aber es wurden natürlich Maßnahmen ergriffen, die solche Unfälle in Zukunft ja, verhindern sollen im Idealfall oder zumindest abmildern. Ja. Diese Auflagen musste auch der DMSB vorgeben, weil die Staatsanwaltschaft das auch gefordert hat damals. Ja, also sicheres Befahren der Nordschleife. Es haben sich damals viele natürlich köstlich amüsiert, ich weiß es noch, aber was willst du machen? Ne? Das ist niemand irgendwelche Todesfälle sehen. Ne?
Nee, natürlich
Piloten
nicht.
Noch Zuschauer natürlich, die können ja noch viel weniger dafür. Mhm. Was wolltest du sagen?
Es ist halt einfach ein Zeugnis davon, was das für eine wahnsinnige Strecke ist. Ne? Es heißt ja nicht zu Unrecht die grüne Hölle. Ja. Also es ist ein Biest von einer Rennstrecke.
Ja, und der arme Mardenborough ist ja abgehoben damals und über den Zaun geflogen. Also Das habe ich jetzt noch gar nicht gesagt, aber wer den Unfall noch nicht kennt, ihr findet auf YouTube Dinge, aber ich bin mir nicht sicher, ob ihr die sehen wollt.
Ja, es auch in der Formel 1 damals, also ne, das sind so Geschichten, die sind zum Glück nicht mehr der Fall, aber die Strecke, wie gesagt, ist ein Biest.
Auf jeden Fall. Aber Max Verstappen wäre nicht Max Verstappen, wenn er da nicht eine eigene Meinung zu hätte. Ja. Damit lass uns das mal abrunden hier. Er will sich natürlich sein Hobby, das es ja ist, solche Ausflüge jenseits der Formel 1 nicht verbieten lassen. In einem Bericht der deutschen Presseagentur hat er dann, vor Imola schon, ne, hat er erklärt, das ist meine Leidenschaft und am Ende ist es mein Privatleben. Hat er natürlich recht, aber es gibt dann auch Verträge. Ich weiß nicht, ob in seinem Vertrag eine Klausel drin ist. Ich weiß, dass, ich glaube, Ferrari-Piloten hatten da mal eine Klausel, dass sie gewisse Dinge nicht dürfen. Ich denke, im Großen und Ganzen gilt es für jeden Formel-1-Piloten, dass da Auflagen sind in den Verträgen, dass sie doch bitte in ihrem Privatleben keine gefährlichen Hobbys da betreiben, die ja schlussendlich dazu führen könnten, dass sie eben nicht mehr einsatzfähig sind, ob vorübergehend oder dauerhaft. Das ist natürlich ein großes Risiko für so eine Formel-1-Mannschaft, dass dann ihr größtes Asset dann am Ende des Tages so ein Pilot halt eben ausfällt, weil er irgendwie was Blödes gemacht hat. Er könnte auch gerne Ron Dennis oder Juan Pablo Montoya mal fragen, was damals dieser mysteriöse Tennisunfall war. Montoya konnte ja damals auch ein paar Rennen nicht antreten. Also was passiert in der Formel 1 leider immer mal wieder und das hat eben dazu geführt, dass diese Verträge und die Klauseln dann immer strenger wurden. Offensichtlich hat Verstappen da nichts drinstehen oder etwas, das ihm trotzdem gestattet, da anzutreten und wir sind unwahrscheinlich gespannt, wie er sich denn schlagen wird. Ne? Ich glaube, das wird eine runde Sache und ich bin gespannt, ob er da seinen inneren Franz Herrmann wieder kanalisieren kann und ein paar alteingesessene Piloten wirklich alt aussehen lässt. Wer nicht vor Ort sein kann auf der Nordschleife, der kann das ganze Rennen auch im Livestream auf motorsport-magazin.com verfolgen. Wenn ich Zeit habe, werde ich das, glaube ich, mal ein bisschen nebenher laufen lassen.
Ja, eigentlich interessiert mich das nicht normalerweise, die Rennserie, aber in dem Fall schaue ich gerne zu. Mal schauen, also wie er sich schlägt. Und vor allem, ihr müsst ja mal überlegen, was das für eine Motivation ist für die anderen Fahrer. Ne? Ja. Wenn er Max Verstappen geschlagen hat, auch wenn er da zum ersten Mal mitmischt, kann man sich natürlich so ein bisschen einrahmen dann. Ne? Gibt es nicht so viele.
Fast so wie die Geschichte, dass du auf unserer heimischen Kartbahn nur 7/8 langsamer bist als ein gewisser Kimi Antonelli. Aber das ist eine Geschichte für einen anderen Podcast, glaube ich.
Ja, das lasst ein Abo da, dann hört ihr es vielleicht irgendwann mal komplett.
Exakt das. Ja. Wunderbar. Dann, mein Lieber, machen wir den Deckel drauf. Ein schöner Newsflash für euch heute. Damit seid ihr gewappnet mit einigen News aus der Welt der Formel 1 und im erweiterten Rennsportkreis. Auch die NLS kam heute mal zur Sprache. Schreibt uns gerne in die Kommentarspalte, wenn ihr uns dann auf YouTube guckt, welches Thema ihr am heißesten findet. Ob ihr euch auch Hockenheim zurückwünscht oder vielleicht auch eher Portimao oder Istanbul. Ich wäre mir tatsächlich, weil du es so gesagt hast vorhin, ich wäre mir nicht so sicher, dass die meisten Hockenheim wählen, wenn sie aus diesen drei Strecken aussuchen könnten. Ich glaube, meine Tendenz würde zu Istanbul gehen, aber das mal am Rande.
Ich lasse mich überraschen. So.
Mehr Formel 1 ist mehr gut, Freunde. Bis zum nächsten Mal.
Das